NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu unserer Logo-Sendung Wissenschaft aus Braunschweig. Sie wird präsentiert von NDR Info und der Braunschweiger Zeitung zum Thema Medien rund um die Uhr, Segen oder Suchtgefahr. Medien begleiten uns alle rund um die Uhr. Morgens die Nachrichten auf dem Smartphone, die erste WhatsApp. Das Kind guckt Videos auf YouTube, tagsüber dann als Erwachsener vor dem Computerarbeitsplatz, die Jugendlichen nach der Schule als Gamer unterwegs oder vor der PlayStation. Unser aller Leben hat sich in den letzten 10, 15 Jahren grundlegend verändert. Und schon gibt es ja wieder Rückwärtsbewegungen. Es gibt zum Beispiel Forderungen, jetzt sogenannte Detox-Zonen einzurichten. Das sind so Entgiftungszonen in Buchhandlungen, zum Beispiel in Großbritannien. Und wir wollen heute Abend darüber reden, was ist es eigentlich? Ist es wirklich Segen? Ist es Suchtgefahr? Ist es was dazwischen? Wo sind wir eigentlich in dieser Entwicklung und was macht uns so viel Angst? Bevor wir hier in unsere Expertenrunde einsteigen, ich habe mit Georg Milzner ein Interview geführt. Er ist Psychologe in Münster und hat ein Buch geschrieben, Digitale Hysterie, warum Computer unsere Kinder weder dumm noch krank machen. Und ihn habe ich gefragt, woher er eigentlich seine Gelassenheit nimmt.
Die Basis für mein Buch war die Beobachtung, dass die Stimmung, die im Moment unter Eltern und Erziehern grassiert, eine Art von hysterisch aufgeladener Sorge ist, bei der man die Sorge durchaus verstehen kann, die hysterische Aufladung aber nicht. Die ist ganz gezielt erfolgt durch sehr polemisch aufgezogene Buchpublikationen, die den Eindruck erweckt haben, dass die digitale Welt bei Kindern und Jugendlichen schwere Schäden auslöst, dass sie gewissermaßen die Gehirne verkümmern lässt, dass sie dumm, süchtig, gewaltgeneigt und so weiter macht. Und das wäre das allererste Mal, dass bei einem großen Kulturwandel es tatsächlich nur Schäden gibt. Und weil ich beobachten konnte in meiner Praxis und auch als Supervisor für Lehrer, beispielsweise Kinderärzte, dass das auch bei den Fachleuten allmählich grassiert, dass sie also mit großer Sorge auf die Bildschirmaktivitäten von Kindern und Jugendlichen schauen, habe ich gedacht, das muss man mal ordnen, da muss man etwas vernünftiger dran gehen, denn das Computerproblem ist für meine Begriffe in erster Linie kein Computerproblem, kein maschinelles Problem, also, sondern ein Problem der Beziehung zwischen der älteren Generation, der Eltern und Erzieher und der Heranwachsenden, der Kinder und der Jugendlichen.
Jetzt haben wir ja früher immer schon solche Systemwechsel gehabt. Ne? Es gab eine Zeit, da hat man gesagt, lies nicht so viel, du verdirbst dir die Augen. Viele, also in meiner Jugend war es so, dass das Fernsehgucken limitiert wurde, dass manche gar nicht gucken durften. Schade. Ja, ist das auch ein Zeichen dafür, dass wir jeder neuen Technik eigentlich mit Angst und Skepsis begegnen?
Genau so ist es. Bei jeder neuen Technologie gibt es so eine Dualität von einerseits geschürten Hoffnungen, die gab es im Zusammenhang mit der Digitalisierung ja auch. Diese Hoffnungen kamen hauptsächlich aus der Gegenkultur, dieses Come Together, alle verbinden, demokratische Netzkultur, jeder kann publizieren und so weiter. Und andererseits dann mit etwas Verzögerung den großen Sorgen. Und diese Sorgenfantasien ergeben sich daraus, dass das, was man während einer neuen Kulturepoche erlebt, keine Referenzerfahrungen besitzt. Man kann das nicht mit etwas Früherem vergleichen. Das ist einfach völlig anders. Und wenn die Leute früher junge Männer sahen, die anstatt auf dem Feld zu arbeiten oder sich soldatisch heranzubilden, dann plötzlich lange Gesellschaftsromane lasen, wobei ihre Muskeln verkümmerten, dann hat das bei denen genau dieselben Sorgen ausgelöst wie heute, wenn wir unsere 16-Jährigen beim Gamen sehen.
Ja, Berthe Wild ist Arzt und Psychiater an der Uniklinik Bochum und hat das Buch geschrieben, Digitale Junkies, und hat jetzt schon ganz schwer geatmet während des Interviews. Herr Milzner würde zu Ihrem Buch wahrscheinlich sagen, das ist Hysterie. Wie sehen Sie das?
Also ich empfinde mich nicht als hysterisch. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob er mein Buch meint, aber wäre schön, mit ihm jetzt hier zu diskutieren. Aber vielleicht hört er ja zu und vielleicht kann ich irgendwie ein bisschen darauf reagieren. Also ganz grundsätzlich gebe ich ihm in einigen Punkten recht, aber in anderen nicht. Und da wir hier diskutieren, sage ich jetzt mal, was mir nicht gefällt oder was ich für falsch halte. Ich glaube, dass die digitale Revolution so revolutionär ist, so umwälzend ist, dass wir das durchaus vergleichen können mit der industriellen Revolution nämlich. Und ich würde sogar hinzufügen, wie die industrielle Revolution und die Buchrevolution zusammen. Da haben wir eine mediale Revolution, also die Erfindung des Buches und die Technologie. Und das finden wir beim Internet und den digitalen Medien auch. Alle Medien, die der Mensch bisher geschaffen hat, fließen dort zusammen. Wir haben ein riesiges Großmedium, in dem wir jedes Bild, jeden Film, jedes Buch, jede Musik finden. Wir haben aber dort auch eine Technologie, die zunehmend unpersönlicher wird und die viel auch gar nicht mehr mit Kunst und Kultur zu tun hat, also mit dem, was wir mit oder Bildung zu tun hat. Wir kommunizieren immer mehr mit Maschinen dabei. Und das lässt an diese industrielle Revolution doch stark denken. Insofern, glaube ich, müssen wir aufpassen, dass wir erstens dieselben Fehler nicht nochmal machen, wie da bei der industriellen Revolution. Wir wissen, bestimmte Technologien, da wünschten wir, wir hätten vorher gewusst, was das mit uns macht, nämlich das Klima zum Beispiel vergiften, große Gefahren tatsächlich hat es mit sich gebracht und bestimmte Dinge, da wären wir froh, wenn wir denen einen Riegel vorgeschoben hätten, die Atomenergie zum Beispiel. Und ich glaube, wir müssen jetzt bei der digitalen Revolution sicher gucken, was ist gut, was ist nicht gut, wie können wir diese Revolution gut gestalten. Und da sehe ich schon auch meine Aufgabe. Ich sehe nur jeden Tag Internetabhängige.
Ja, kommen wir mal dazu. Sie behandeln ja selber so, Sie sagen Internetsüchtige. Herr Milzner würde sagen, das gibt es gar nicht. Aber Sie sagen, das sind Internetsüchtige. Vielleicht sagen wir mal, wie definieren Sie Internetsucht? Was bedeutet das? Also damit wir jetzt auch mal einige Eltern entlasten, die finden, dass ihre Kinder, wenn sie nachmittags 2 Stunden vorm Computer sitzen, internetsüchtig sind. Also was ist ein Internetsüchtiger? Wie viele Stunden? Fangen wir damit mal an.
Also mit der Stundenzahl kommen wir da allein nicht weiter. Wir haben in Studien eigentlich so zeigen können, 8 Stunden, das ist so ein typischer Mittelwert von Internetabhängigen. Wir haben Patienten mit 10, 12, 14, 16 Stunden, also die ganze Wachzeit, die sie im Internet verbringen und das nicht über Tage hinweg, sondern über Monate und Jahre.
Und das ist aber egal, was sie da machen. Also es kann Gamen sein, das kann Chatten sein, das kann YouTube-Videos angucken sein, das ist alles.
Ganz wichtig, nicht alles, was im Internet gemacht wird, macht süchtig. Das heißt, das ist so wie in der realen Welt auch. Dort macht auch nicht alles abhängig. Schokolade macht nicht im engeren Sinne abhängig, Alkohol tut's aber und die meisten werden nicht vom Alkohol abhängig. Beim Internet ist es so, am meisten machen abhängig die Spiele, Online-Spiele tatsächlich, zu zweiten sind es die sozialen Netzwerke und das dritte ist Cybersex. Das sind so die drei großen Gruppen, muss man sagen.
Katharina Katzer ist Sozialpsychologin und forscht seit Jahren zu den Folgen des Internets auf unser Verhalten. Was meinen Sie denn, wenn Sie Herrn Milzner so hören, werden die Gefahren übertrieben?
Also ich würde sagen, man kann jetzt nicht sagen, das Internet ist Fluch oder Segen. Ich würde sagen, es kann beides sein. Ich denke, was wir ganz stark überlegen sollten, ist, dass wir noch nie die Möglichkeit hatten, in einem Medium, das technologisch ist, so wie Sie das beschreiben, in dem wir uns alle selbst darstellen können, in dem wir selbst leben. Es ist ja eben nicht nur das Smartphone, das ich vor mir herhalte und mit dem ich kommuniziere oder Filmchen abrufe, sondern ich kann selber mich in dieses Medium eingeben. Ich kann mich selbst darstellen, Personen erstellen, Profile, ich kann ein ganzes Leben dort gestalten. Und das hat natürlich Vor- und auch Nachteile. Also ich kann natürlich viel über mich erfahren, über meine Identität, über meine Sexualität, was gerade für Jugendliche ganz wichtig ist. Also wer bin ich denn überhaupt? Das kann ich im Netz testen. Aber gerade weil das natürlich so spannend ist und weil das natürlich unsere tiefsten menschlichen Bedürfnisse so toll bedient, rutscht man natürlich auch sehr schnell in eine gewisse Abhängigkeit. Auch ich hatte das, dass ich sozusagen eine Art Phantom-Vibrieren hatte und ich aufs Smartphone geschaut hatte, obwohl es überhaupt nicht vibriert hat. Einfach weil ich in diesem Internetrhythmus gesteckt habe, es muss ja immer etwas passieren. Und da habe ich gemerkt, hier passiert was, was nicht in Ordnung ist. Da musst du mal drauf achten.
Haben Sie denn wirklich das Gefühl jetzt als Psychologin, dass sich unser Verhalten durch die digitale Welt ändert? Es gibt ja viele, die sind in der Jugend durch Wälder gestreift, haben Lagerfeuer gemacht. Gerade Großelterngeneration sagt ja oft, ach du Jemini, die sind ja gar nicht mehr draußen. Ne? Dann der Vorwurf der fehlenden Kreativität, der fehlenden Langeweile. Man kann aber auch sagen, die sind fixer im Kopf, die sind prägnanter, die kommen schneller, wenn sie was erarbeiten müssen, ans Ziel. Also wird das uns wirklich psychologisch von unserem Verhalten her verändern?
Auf jeden Fall. Zum einen sieht man ja auch an Studien, dass viele Kinder gar nicht mehr rückwärts laufen können, weil sie einfach dieses Bewegungsgefühl nicht mehr haben. Also die sitzen nur noch am Computer, ist natürlich schädlich, ganz klar, das weiß jeder. Aber ich denke, wir müssen einfach wirklich diesen psychologischen Aspekt, den betrachten. Was macht es mit mir, wenn ich so viel on bin? Was macht es mit mir zum Beispiel, wenn ich immer diese Happy Moments meiner ganzen Instagram- oder Facebook-Freunde mit mir herumtrage? Das heißt, wenn ich immer alles nur sehe, was glücklich ist, die Menschen sind alle toll im Netz. Was bewirkt das bei mir als Person? bin ich dann auch glücklich? Oder kann es sogar sein, dass ich eher unzufriedener werde, weil mein Leben eben nicht so schön ist? Ich muss natürlich auch schauen, ja, im Netz ist alles so einfach. Es geht alles so schnell. Google findet alles so schnell. Ja, aber im wahren Leben ist es nicht einfach. Und wir Menschen sind auch nicht schnell. Das heißt, man kann auch feststellen, dass manche Menschen ungeduldiger werden mit sich selber. Es geht einfach nicht mehr so schnell. Und auch im Supermarkt oder an der Kasse, da muss ich eben warten. Das ist nicht der Internetrhythmus. Also deshalb bin ich schon sehr auch auf der Seite von Herrn de Wild, dass man sagt, es passiert natürlich was mit uns, denn immer wo wir agieren und handeln, hat das Einfluss auf uns. Nur wir müssen gucken, ob der Einfluss eben positiv ist oder ob der negativ wird.
Jürgen Schuppe ist der dritte Experte und er ist im früheren Leben Lehrer und jetzt auch noch Lehrer, aber auch noch medienpädagogischer Berater des Landes Niedersachsens. Herr Schuppe, Sie schulen ja Eltern, Lehrer und Schüler mit neuen Medien umzugehen. Was würden Sie denn sagen? Ist das notwendiger Systemwechsel oder drohende Gefahr?
Das ist ein notwendiger Systemwechsel, das ist schon richtig. Und heute fiel schon das Wort revolutionär und ich wurde heute in der Zeitung ja auch mit dem zitiert.
Sie sprechen von der Braunschweiger Zeitung, denen machen wir die Sendung zusammen.
Digitale Medien revolutionieren den Unterricht. Das ist natürlich etwas verkürzt, aber ich denke schon, dass wir hier einen Systemwechsel vor uns haben und vor allem auch die Chance haben, innerhalb dieses Systemwechsels alten Ballast abzuwerfen.
Was ist denn alter Ballast, sagen Sie nochmal?
Alter Ballast im Unterricht ist das, wie wir ihn eben auch früher, als wir Schüler waren, kennengelernt haben.
Also Frontalunterricht.
Langweiliger Unterricht, wenig Interessen geleitet, eben das, was man eben auch Drill nennt. Letztendlich haben wir manchmal auch Drill gehabt. In den asiatischen Ländern ist das noch gang und gäbe. Das heißt aber, das eigenverantwortliche Lernen und das individuelle Lernen, das tut sich immer noch schwer.
Sie haben ja ein paar Tablets mitgebracht, ne? Also für die jetzt noch nicht wissen, wie man da im Unterricht arbeitet. Also die sitzen dann da sozusagen mit den Tablets und können jeder machen, was er will oder wie geht das dann?
Ja, das wäre ja nett. Also Schule ist kein Wunschkonzert.
Und kein Ponyhof.
Und Ponyhof schon lange nicht. Und natürlich, das ist ja unser Ziel, dass wir versuchen, die Schülerinnen und Schüler intrinsisch zu motivieren, wie es so schön heißt.
Also von innen heraus.
Wir möchten einfach, dass Schüler sagen, wir haben jetzt ein gewisses Ziel, das Ziel will ich erreichen und dazu brauche ich ganz bestimmte Medien und Mittel. Das können Geräte sein, aber auch natürlich Arbeitsblätter können es auch sein, aber es kann auch ein Film sein und so weiter. Und das möchten wir in die Kultur des Lernens einfach einbringen. Das ist unser Ziel.
Jetzt haben zwei Leserinnen der Braunschweiger Zeitung Fragen gestellt, die jetzt genau passen. Das eine ist Manuela Irtel von Brenndorf, die hat geschrieben, wie ist sichergestellt, dass die Schüler sich nur auf den Seiten bewegen, auf denen gerade Unterricht stattfindet?
Indem wir ihnen ein Ziel vorgeben. Also man schließt ja Vereinbarungen mit dem Schüler oder der Schülerin und sagt, ihr habt in einer gewissen Zeit die Aufgabe zu erledigen. Und dann sieht man ja am Ende, ob die Schülerin das erledigt hat.
Ja, aber wenn die in der Zeit im Internet auf Shoppingseiten ist, was mache ich dann?
Na gut, dann müssen wir das Risiko einfach eingehen. Dann ist sie so klug, dass sie in der restlichen Zeit diese Aufgabe erledigen konnte. Das heißt, dieser Kontrollwahn, den ich jetzt mal ein bisschen negativ so bezeichnen will, von Lehrerinnen und Lehrern, den müssen wir uns dann natürlich komplett abgewöhnen. Wenn wir individualisierten Unterricht machen oder individuelles Lernen fördern wollen, dann müssen wir Vertrauen haben, dass diese Schülerinnen und Schüler dieses Lernen auch praktizieren. Das können wir abprüfen, indem wir am Ziel fragen, ist denn das Ziel erreicht? Aber ich sage auch gleich, da liegt natürlich ein großes Problem. Und wenn ich hier sage, revolutioniert den Unterricht, erzeugt das natürlich auch sehr viel Angst unter meinen Kolleginnen und Kollegen.
Und dann haben wir noch Anja Nikitaidis, die fragt, sind denn diese Tablets auch schon für Grundschulkinder sinnvoll?
Ja, selbstverständlich. Ich möchte ungern immer von Tablets sprechen. Das sind mobile Endgeräte. Im Kleinformat, im Miniformat für Erwachsene kaum noch zu benutzen, dass es immer darum geht, mit mobilen Endgeräten zu arbeiten. Das heißt, die Infrastruktur in der Schule, die ja bisher immer nur feste Rechner hatte, die wird jetzt erweitert. Und zwar auf mobile Endgeräte. Und die Chance besteht, dass Schülerinnen und Schüler bei ihren Lernprozessen diese mobilen Endgeräte verwenden.
Dann hören wir jetzt mal zwei Jugendliche, die ihren Umgang mit Medien besprechen.
Das ist natürlich auch die falsche Nutzung. Also, dass man zum Beispiel einfach was googelt und dann alles, was ganz oben steht, ist auf jeden Fall richtig. Also ein Umgang, der suggeriert, dass alles, was im Internet steht, richtig ist. Und das ist natürlich auch ein gewisses Suchtpotenzial. Also, dass man nicht mehr anders kann oder nicht mehr anders möchte und den ganzen Tag am Computer oder am Laptop hängt. darüber hinaus vielleicht sein ganzes anderes Leben oder andere schöne Aspekte des Lebens vernachlässigt.
Ich finde, dass man mit dem Computer einfach viel mehr machen kann und vor allem viel mehr, viel schneller machen kann, als man irgendwie mit einem Stift und Papier machen kann oder auch schöner. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Text tippt, dann sieht es auf jeden Fall schöner aus, als wenn ich den von Hand geschrieben habe. Ich kann auch einen riesigen Haufen von Daten durchsuchen. Das heißt, ich habe einfach eine Chance, Daten besser zu verarbeiten und die dann auch im Unterricht richtig einfließen zu lassen.
Ja, diese Jugendlichen können ja ganz gut unterscheiden zwischen privatem und schulischem Einsatz von Medien. Herr Tewild, Sie sehen das natürlich aus Sicht des Mediziners. Wann ist es zu viel? Wann ist es richtig?
Also man muss da auf jeden Fall unterscheiden jetzt, ob man über Lerninhalte und Lernmethoden spricht oder über Abhängigkeit. Also das, was abhängig macht, sind in der Regel nicht die Dinge, die im Unterricht besprochen werden. Da müssen wir sehr aufpassen. Aber ganz entscheidend ist natürlich schon die Frage, wann macht es Sinn, Kinder und Jugendliche an welche Geräte heranzuführen und an welcher Stelle macht es vielleicht auch keinen Sinn? Und an welcher Stelle ist es vielleicht auch zu früh? Also wir müssen uns aus meiner Sicht schon auch fragen, ist es sinnvoll noch, die alten Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Rechnen im Kopf und mit der Hand zu lehren, bevor die sehr viel einfacher handhabbaren und schnelleren und bunteren und lauteren Geräte eventuell zu früh zu vieles zu einfach machen.
Also so. Tablet Grundschule wäre da nicht so Ihr Fall.
Man sagt so ungefähr mit dem 8. Lebensjahr können Kinder und Jugendliche Fiktion und Realität, konkrete Realität gut auseinanderhalten im Durchschnitt. Und das ist ja, wenn man so will, dann das 3. Schuljahr. Und vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt. Da gibt es keine Studien zu. Keiner kann heute sagen, das ist sinnvoll oder gefährlich, diese Geräte in der Grundschule einzusetzen. Wenn Sie mich fragen, nach dem, was ich weiß, ich würde sagen, 8. Lebensjahr ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, da sind die ersten Grundkenntnisse und Grundfähigkeiten in den alten Kulturtechniken auf jeden Fall drin. Und da könnte man eventuell vorsichtig anfangen, in der Schule aus meiner Sicht mit solchen Geräten auch zu arbeiten. Ich würde es früher nicht machen. Ich würde es auch nicht wollen, wenn ich Kinder hätte, dass das in der Schule gemacht wird.
Frau Katzer, was sagen Sie dazu? Ist das nicht auch, wie der Junge da eben beschrieben hat, ja, toll, ne? Überall alles zu finden, sich zu informieren. Man weiß schneller, wo man die Informationen findet. Und das sind ja auch Qualitäten und Qualifikationen, die sie später in ihrem Berufsleben auch brauchen, die Kinder. Ja,
natürlich. Ich meine, ohne Internet wird unser Berufsleben, unsere ganze Welt nicht mehr gehen. Und das wird uns sozusagen unser Leben lang begleiten. Deshalb finde ich, kann man auch nicht sagen, in der Schule sollte man erst ein Tablet ab dem 8. Lebensjahr einsetzen. Denn das Problem ist ja, die meisten haben es ja schon vorher. Die haben ja zum Beispiel schon im Kindergarten die Fähigkeit, auf dem Tablet rumzudaddeln oder so mit einem Smartphone, dann denke ich, sollten wir eher darüber nachdenken, wie können wir das, was Herr Tewild fordert, nämlich, dass wir eben doch unseren Geist anstrengen, dass wir Mathematik lernen, dass wir auch schreiben, also diese Grundfähigkeiten, dass wir das nicht vernachlässigen, ohne das Neue zu verteufeln und nicht zu nutzen. Also ich glaube, wir brauchen hier die richtige Balance. Früh anfangen, in Schule mit Tablets, aber gleichzeitig das Althergebrachte, das, was wir auch wissen, dass wir es für unser Gehirn brauchen, auch für unsere Kreativität. Denn nur Gehirnmasse bildet sich, wenn wir unser Langzeitgedächtnis sozusagen schüren. Und das pflegen wir aber nicht, wenn wir immer nur googeln und Dinge sofort wieder vergessen. Das heißt also, wir dürfen googeln, aber vielleicht sollten wir nicht nur googeln und nicht immer googeln. Also ich glaube, diese Balance ist wichtig, dass wir die finden. Denn ein Zurück gibt es einfach nicht.
Jürgen Schuppe, Sie sind ja wahrscheinlich ziemlich unter Beschuss, nicht von den Schülern, aber Eltern sind doch bestimmt oft auch sehr besorgt. Wie nehmen Sie die Diskussion wahr?
Ja, bevor ich hier gesteinigt werde, möchte ich das auch nochmal etwas relativieren. Also Sie haben mich gefragt, Tablets oder mobile Endgeräte in den Grundschulen, selbstverständlich. Aber natürlich muss da sehr genau aufgepasst werden, dass, da gebe ich Ihnen recht, Herr Tewild, dass dort die wirklichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler nicht dadurch verdeckt werden. Das heißt, sollte ganz Piano eingebracht werden. Aber das können doch die Kolleginnen und Kollegen der Grundschulen. Also ich gehe davon aus, dass heute die Grundschulen so weit sich verändert haben in ihrer Methodenvielfalt, dass sie sagen können, nehmen wir mal ab der 3. Klasse, jetzt setze ich für bestimmten Unterricht nur für 20 Minuten dieses Gerät ein. Dafür muss es natürlich dann auch spontan da sein und dann nehme ich das auch eventuell zum individuellen Lernen oder auch für die ganze Klasse und dann zeige ich auch etwas vielleicht an einem digitalen Tafel und dann ist es auch wieder gut und dann ist der Unterricht genauso, wie er auch noch vor 30 Jahren war. Der Unterricht war ja nicht schlecht und auch die Unterrichtsinhalte waren ja nicht schlecht. Also das möchte ich Ihnen auch mal sagen. Wir sind ja auch groß geworden noch in der Grundschule. Ich glaube, wir haben auch eine relativ gute Grundschulerziehung genossen.
Okay. Also die Frage ist für mich immer noch so ein bisschen, was ist der Mehrwert? Also ich habe einen Bericht über eine Kindertagesstätte gesehen, da wurden Tablets auch eingesetzt, auch jetzt nicht lang. Diese Kinder konnten noch nicht richtig sprechen, die konnten noch nicht, zum Teil noch nicht richtig laufen. Ich frage mich, ob es nicht um andere Entwicklungsaufgaben, entwicklungspsychologische, aber auch ganz körperliche Aufgaben, Sie sprachen die Sinne an, also Gleichgewichtssinn, Hörsinn, Tastsinn und so weiter, dass die erstmal trainiert werden müssen. Ich habe es einfach noch nicht verstanden, was wirklich in der Grundschule der Mehrwert sein soll, außer dass man den Schülern entgegenkommt und individualisierter lernen kann.
Ich stimme Ihnen haben wir auch, Entschuldigung, vor allen Dingen haben wir auch momentan nicht die Medienausbildung der Lehrer. Also Sie sind da sehr optimistisch. Also ich kenne keine Grundschule oder keinen Grundschullehrer, der sozusagen seinen Grundschulkindern das in dem Sinne beibringen könnte, wie es gemacht werden müsste. Und ganz viele Lehrer auch von weiterführenden Schulen kommen zu uns oder schreiben uns an und sagen, ja mein Gott, wir bräuchten eine ganz veränderte Lehrerausbildung. Weil wir selber können natürlich Tablets und Smartphones benutzen, aber wir können es nicht den Kindern so vermitteln, wie es sein sollte. Also diese Medienausbildung für die Lehrer muss einfach auch reformiert werden.
Herr Schuppel?
Widerspruch. Ich traue den Kolleginnen in den Grundschulen schon zu entscheiden, wann sie diese mobilen Endgeräte dann einsetzen. Und ich glaube, das sollte man auch nicht so sehr verteufeln. Aber das wird natürlich leicht gemacht, ne? Dass man sagt, wir sollen diese Geräte erst vielleicht ab der Mittelstufe einsetzen. Ich denke mir schon, dass die in der dritten und vierten Klasse ganz bestimmte Inhalte, audiovisuelle Medien, nämlich über diese Geräte auch nutzen können. Und mehr aber auch nicht. Also es soll auf nichts kompensiert werden. Ich bin gerade eigentlich ein Vertreter der liebt Musik, der liebt Kunst. Und ich möchte gern, dass meine Kinder, mein Großkind, Musik lernt und,
voll bei
ja, und nicht die Tablet-Bedienung. Die Tablet-Bedienung oder die Bedienung von Smartphones oder anderen Geräten, da brauchen wir nicht bei zu helfen. Wir müssen sie höchstens, die Kinder davor schützen, sich ganz bestimmten Gefahren auszusetzen. Und deswegen glaube ich, müssen diese Geräte auch schon in der Grundschule natürlich dann benutzt werden, aber natürlich sehr genau überlegt.
Sie hören Logo, Wissenschaft aus Braunschweig, Medien rund um die Uhr, Segen oder Suchtgefahr, Kooperation von NDR Info und der Braunschweiger Zeitung. Und wir hören es ja gerade, es ist auch ein wilder Generationsclash, den wir hier haben. Also das sind natürlich auch Einschätzungen, die quer durch die Generationen gehen. Und ich frage nochmal unsere Zuhörer, also vor allen Dingen Eltern, Großeltern, wer von Ihnen Angst hat davor, dass die Kinder zu viel Computerspiele machen, zu viel im Internet hängen. Vielleicht können Sie mal Ihre Hände heben und dass ich mal gucke, wie viel das sind. Also das sind schon einige Hände. Mhm. Auch Großeltern, auch da hinten, genau. Und jetzt, wir haben auch viele junge Leute hier. Wer von Ihnen ist denn viel im Internet? Sagen wir jetzt mal 4 Stunden. Vielleicht heben Sie noch mal die Hand. Ja, da sehe ich auch einige. Also Hälfte des Saals ungefähr 6 Stunden. Wir gehen mal ein bisschen höher. Da bleiben alle oben. Jetzt kommen wir auf 8 Stunden. Ja, da wird es jetzt langsam weniger. Und alles über 8 Stunden, vielleicht auch nochmal, wer sich traut. Okay. Herr Tewild, Sie sind ja Arzt und Psychiater. Sie haben gesagt, es ist nicht nur die Dauer, nicht, sondern es sind auch noch ganz entscheidende andere Dinge. Sie haben gesagt, das sind Kinder, Jugendliche, auch junge Erwachsene, die Sie haben. Was sind diese Dinge, wo man dann wirklich sagt, jetzt wird es aber gefährlich?
Also man schaut sich wie bei anderen Suchterkrankungen auch an wirklich die Symptome. Die Zeit ist nicht das Entscheidende. Das ist so wie beim Alkohol. Frauen vertragen viel weniger als Männer zum Beispiel. Deswegen kann man nach der Dosis nicht gehen. Wir gehen danach, gibt es ein Suchtverhalten, ein Suchtempfinden, ein Suchtdenken? Also man denkt ständig ans Netz. Wann kann ich das nächste Mal reingehen? Wann kann ich das nächste Mal spielen? Wenn ich versuche aufzuhören, kürzer zu spielen, gelingt es mir nicht. Wenn der Server zusammenbricht, werde ich aggressiv oder depressiv, raste völlig aus eventuell oder kriege Panik.
Wenn ich mein Handy morgens vergessen habe bei der Arbeit und zurückfahre, ist mir leider schon passiert, bin ich dann süchtig?
Nein.
Nein.
Das Gefühl
kenne ich
auch.
Aber mein Gedanke kreist ja darum. Also
ja, man muss unterscheiden zwischen der kollektiven und der individuellen Abhängigkeit. Also viele können vielleicht noch dieses Suchtdenken und Fühlen nachvollziehen, aber eine Sucht können wir erst diagnostizieren, wenn wirklich auch etwas zerbrochen ist im Alltag der Betroffenen. Das heißt, wir gehen immer von 3 Bereichen aus. Manche vernachlässigen sich körperlich sehr stark.
Stinken.
Ja, körperliche Vernachlässigung. Ich könnte Ihnen Beispiele jetzt erzählen, die möchte ich eigentlich nicht erzählen, weil es so schrecklich ist. Aber wir haben auch orthopädische Erkrankungen, Augenerkrankungen, Ernährungsfehler und so weiter.
Das ist der Magern eine. Ab.
Das ist der eine Bereich. Und im schlimmsten Fall gibt es Menschen, die sind tot zusammengebrochen vor dem Computer. In den sogenannten ja, Spielhöllen oder Fixerstuben der Digital Junkies, zum Beispiel in Südkorea, gab es schon 20 Todesfälle, wo Menschen 48 Stunden und mehr ununterbrochen gespielt haben und aufgrund von Wasser- und Schlafmangel tot zusammengebrochen sind. Also das ist dann nicht mehr witzig. Und dann gibt es aber noch zwei andere Bereiche. Nicht der Körper ist betroffen, sondern die sozialen Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften, Streit mit den Eltern und den Großeltern, ne, ganz entscheidend. Aber wir sprechen jetzt nicht einfach nur mal rüber, sich ärgern oder so miteinander, sondern wirklich tiefe Zerwürfnisse, tiefe Vereinsamung vor dem Rechner. Und dann der dritte Bereich ist der Bereich Leistung. Also viele schmeißen die Schule, gehen nicht mehr zum Studium, schmeißen die Ausbildung, verlieren ihren Job. Die meisten, die zu uns in die Ambulanz kommen, das sind Erwachsene, die haben überhaupt nichts mehr anderes zu tun. Die haben also auch unendlich viel Zeit, die haben häufig ihren Schlaf-Wach-Rhythmus umgekehrt und führen tatsächlich ein richtiges Schattendasein im Netz. Und das über Monate oder Jahre hinweg.
Sind das vor allen Dingen, ich würde jetzt mal sagen, Jungen und Männer, aber...
Ja, Ihr Vorurteil stimmt. Es sind hauptsächlich junge Männer, die vor allen Dingen abhängig sind von Online-Spielen. Die zweite große Gruppe, die wir in den Ambulanzen noch nicht so sehen, sind die sozialen Netzwerkabhängigen. Da gibt es tatsächlich wohl auch zunehmend mehr Frauen. Die stellen sich in den Ambulanzen noch nicht so vor.
Also das ist eine schwierige Frage. Bis der Arzt kommt.
Genau. Mhm. Und das dritte sind die Cybersex-Süchtigen. Also ich betreue wahrscheinlich die einzige Cybersex-Suchtgruppe in Deutschland, Ambulanz. Und das ist auch sehr spannend. Das sind dann Männer, ausschließlich Männer in dem Fall, bei uns in der Gruppe zwischen 20 und 68 Jahren. Und die schauen sich hauptsächlich Pornografie an, sind in Sexchats oder in Datingportalen.
Was ich aber immer noch nicht verstanden habe, ich meine, früher waren die Leute auch alkoholabhängig, sind in Spielhöllen gegangen, haben sich Pornohefte angeguckt. Also ist das nicht die gleiche Gruppe von Menschen, die jetzt einfach nur ein anderes Instrument haben? Also was ist das Neue?
Also sie finden tatsächlich ähnliche Begleiterkrankungen wie bei anderen Suchterkrankungen. Depressionen, Angsterkrankungen, soziale Phobie vor allen Dingen, also die Angst vor sozialen Kontakten und ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom, das ist eine typische Begleit- oder Vorerkrankung. Aber nur weil auch bei Alkoholikern oder bei Junkies im engeren Sinne, also Drogenabhängigen, andere psychische Erkrankungen auch dabei sind, würden wir niemals sagen, das ist keine eigenständige Störung. Die haben zwar Begleiterkrankungen, bei den Internetabhängigen können wir das nicht so einfach auseinanderhalten. Wenn die zu uns kommen, depressiv, verängstigt, wenn die aus der realen Welt völlig raus sind und Angst vor ihr haben, und das Gefühl haben, dort lauern nur Kränkungen auf mich und auch Herausforderungen, die ich nicht meistern kann, dann ist das nicht so einfach zu sagen, war die Depression und die Angst vor der Internetabhängigkeit da? Oder sind die nicht in eine Internetabhängigkeit hineingewachsen, die erst dann so richtig zu einer Depressivität und Angst auch führt, wenn nämlich das Erwachsenenleben wirklich droht, also heißt, wenn die Anforderungen härter werden?
Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, Sie fragen als erstes immer, wenn die Leute im Wartezimmer waren, was habt ihr im Wartezimmer gedacht? Und wenn die dann sagen, Bingo, an mein Computerspiel, dann ist natürlich saust das Fallbeil herab.
Man spricht von 9 Symptomen, 5 müssen mindestens ein Jahr lang da sein, um eine Diagnose zu stellen. Also wir schicken auch Patienten nach Hause, beziehungsweise sagen, sie sind gar kein Patient, sie haben übereifrige Eltern. Lassen Sie es mal gut sein, geben Präventionstipp, vorbeugen, um zu schauen, damit sie nicht wirklich abhängig werden. Also wir sind da schon sehr vorsichtig.
Frau Katzer, das ist ja das eine, dass wir gesagt haben, die Sucht. Ne? Das andere ist, was Sie ja schon viele Jahre machen, ist das Cybermobbing. Das heißt, Sie beraten Schulen, Sie halten Vorträge, Sie sind in Enquete-Kommissionen. Sagen Sie mal für Menschen, die das nicht kennen, was ist der Unterschied im Mobbing heute zu dem, wie wir das vielleicht vor 30 Jahren erlebt haben oder 20 Jahren?
Also ich denke, der ganz entscheidende Unterschied sieht man eigentlich an 3 Punkten. Zum einen ist natürlich alles, was im Netz steht, Boshaftigkeiten, falsche Fotos, Gemeinheiten, Videos, die man hochlädt, das bleibt für immer im Netz stehen. Das heißt, selbst wenn ich das lösche von Facebook oder auf YouTube, auf irgendeiner Festplatte ist es, es kann immer wieder auftauchen. Und diese Fälle haben wir eben sehr häufig, dass solche Dinge nach ein paar Jahren wieder auftauchen und dass sozusagen dann eine zweite oder dritte Viktimisierung beim Opfer auftritt. Dann ist es natürlich so, dass Schulmobbing oder auch Mobbing in Unternehmen, weil wir müssen sehen, dass Cybermobbing nicht nur bei Kindern und Jugendlichen eine Rolle spielt, sondern auch bei uns Erwachsenen, so wie wir hier sitzen, auch in unserer Altersgruppe findet das immer häufiger statt, findet es ja nicht mehr nur in einer kleinen, geschützten Umgebung statt, der Schule. Wenn ich weiß, in der Schule passiert das, ist schlimm genug, nach Hause gehe ich, da habe ich einen Schutzraum. Also im Netz ist alles extrem öffentlich. Das heißt, es können Hunderttausende, ja vielleicht Millionen von Menschen können sehen, was mit mir passiert, wie ich diffamiert werde, wie ich als Homo dargestellt werde, wie ich als Schlampe dargestellt werde. Das macht natürlich diese Traumatisierung für ein Opfer um ein Vielfaches schlimmer, als wenn es nur in einem kleinen Raum existiert, von dem ich mich lösen kann und von dem ich auch wieder weggehen kann. Das heißt, wir müssen, glaube ich, verstehen, dass das, was im Netz passiert, eben nicht nur im virtuellen Raum ist und virtuell bleibt, sondern dass diese Tränen, die geweint werden, total echt sind. Dass die Schmerzen, die wir im Netz erfahren, genauso wirken und zum Teil einfach noch viel schlimmer sind, als die Schmerzen, die ich auf dem Schulhof oder in einem Unternehmen erfahre. Manche sagen, ja, dann hör doch auf zu chatten, geh nicht auf Instagram und Facebook, melde ich ja auch ab. Das ist ja das, was wir heute eben nicht sagen können, weil diese Medien für Jugendliche, aber auch für Erwachsene extrem wichtig sind. Weil wir da uns connecten, weil wir uns zusammenschließen, weil wir uns austauschen und weil wir uns hier selbst darstellen. Das heißt, einen Weg raus gibt es nicht. Wir müssen damit umgehen. Aber wir müssen einfach verstehen, dass das, was da passiert, extrem dramatisch sein kann. Und die Spitze des Eisberges sind Selbstmorde, die zum Glück in Deutschland noch nicht so häufig vorkommen, aber sie kommen vor.
Würden Sie denn sagen, dass Empathie auch verloren geht durch das Mobbing im Netz? Also Sie machen ja so Programme, ja, wo sich dann Opfertäter in realer Welt begegnen und der sozusagen zugeben muss, dass er da was gepostet hat.
Was wir sowieso feststellen, das betrifft aber nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch uns Erwachsene, dass dieses Agieren vor dem Bildschirm, vor dem Tablet, das hier sitzen bleiben vor dem Bildschirm und nicht diese körperliche Anwesenheit in einer Aktion, dass das einfach Empathie verloren gehen lässt. Dass wir selber einmal uns selbst nicht spüren als Täter oder als das, was ich jetzt was Böses mache. Ich spalte das von mir ab, weil ich sehe natürlich auch mein Opfer nicht. Wenn ich jetzt Sie hier gegenüber sitzen habe und ich müsste sie jetzt beschimpfen, da brauche ich einfach mehr Mut. Das ist für mich ziemlich schwierig. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft, dass wir gerade Kindern und Jugendlichen diese digitale Empathie lehren, dass sie das Gefühl dafür bekommen, was mache ich eigentlich im Netz? Was kann ich anderen antun, aber was tue ich mir auch an?
Herr Schuppe, kann man das lernen, digitale Empathie, und wie geht das?
Also da habe ich schon meine Zweifel. Also ich gehe damit Frau Katzer auch wirklich mit. Der Stichwort mangelnde Empathie, das macht mir auch Angst. Denn in einer Gesellschaft mit immer weniger Empathie, weiß ich nicht, ob ich da überhaupt leben möchte. Ich glaube auch, dass diese nachlassende Empathiefähigkeit dazu führt, dass die Menschen eben einsamer werden. Herr Tewild hat das ja gerade eben auch so beschrieben. Und dass sie aber auch Angst bekommen, sich real in der Wirklichkeit mit anderen Gruppen zu solidarisieren. Wir sind doch in einer Welt noch groß geworden, wo wir große Menschenaufläufe genossen haben. Vielleicht, weil wir was damit erreichen wollten. Sprechen wir mal von den Demonstrationen im Brockdorf.
Haben wir heute aber auch, nur in eine andere Richtung.
In eine andere Richtung,
aber wir haben auch die Solidaritätsbewegung in sozialen Netzwerken für die Flüchtlinge. Also wir haben schon auch.
Aber das ist das eine Solidaritätsbewegung, die dadurch passiert, weil ich den Menschen begegne, so wie ich in diesem Raum? Ich persönlich vermisse in der digitalen Welt die Begegnung, also das Face-to-Face, dieses sich Ansehen. Ich glaube einfach, dass dabei wesentlich mehr passiert zwischen Menschen, wenn sie einfach sich gegenüber sitzen. Und das wird einfach verkannt. Und da können wir auch, glaube ich, in der Schule relativ wenig tun. Wir können keine Empathie schulen.
Oh, das glaube ich aber schon. Das glaube ich ganz sicher. Zum einen natürlich im persönlichen Umgang, aber zum anderen gerade mit den neuen Medien. Also wenn ich feststelle, wenn wir Programme mit Kindern und Jugendlichen machen, dann drehen die zum Beispiel Präventionsfilme, die sie auf YouTube stellen. Dann nehmen sie die Rolle von Tätern und Opfern ein, von Beiständern, also die nur zugucken und nichts machen. Andere müssen helfen. Und das Spannende ist, das Opfer will ja keiner da sein. Denn Opfer ist ein Schimpfwort. Also erst einmal in der Klasse jemanden zu finden, der das Opfer spielt, ist schwierig. Aber das Spannende ist die Dynamik, die sich danach entwickelt, was in den Köpfen der Jugendlichen auch passiert, wenn sie diese Rollen einnehmen, wenn sie das spielen, weil sie darüber nachdenken, ja, was passiert mit mir? Warum mache ich das? Warum machen das Täter überhaupt? Und deshalb bin ich ganz fest davon überzeugt, dass wir diese digitale Empathie für das, was im Netz passiert, wir auf jeden Fall lernen können, wenn wir nämlich solche Methoden anwenden.
Herr Tewild?
Ich bin jetzt gerade hin und her gerissen. Einerseits würde ich gerne sagen wollen, dass wir bei den Internetabhängigen zunehmend so etwas beobachten wie Pseudo-Autismus, also bei den extremen Internetnutzern zeigt sich, dass die Symptome haben, wie bei einem Autismus. Und Autisten haben in der Regel das Problem, sich in andere Menschen nicht hineinfühlen zu können, also einen Empathiemangel, unter dem sie auch leiden. Und das beobachten wir bei Patienten zunehmend. Es gibt tatsächlich auch diesen Begriff in wissenschaftlichen Kreisen, Pseudo-Autismus in dem Zusammenhang. Das macht mir große Sorgen. Auf der anderen Seite denke ich auch wieder, da müssen wir echt aufpassen, dass wir jetzt hier nicht tatsächlich zu dämonisierend werden, weil durchaus über das Internet können wir uns zusammenrotten zu digitalen Mobs, andererseits auch zu starken empathischen Bewegungen, die sich am Ende dann doch in 0, nichts auch auf der Straße treffen. Also es gab bei mir vor der Haustür zum Beispiel eine kleine Demonstration von Rechtsradikalen und als das bekannt wurde, hatten in 0, nichts eine riesige Demonstration von den Antifaschisten war auf der Straße.
Ja, oder denken Sie global, ne? Arabische Revolution, was wir da alles hatten. Also das
ja, wobei, das ist aber auch ehrlich gesagt ein schlechtes Beispiel aus meiner Sicht, weil wir können heute überhaupt nicht sagen, ob die sozialen Medien bei der arabischen Revolution wirklich ein positiver Katalysator waren, denn diese Demokratiebewegungen sind ja zum großen Teil ins Leere gelaufen. Das können wir erst in 10, 20 Jahren beurteilen. Eventuell war das eigentlich eine Katastrophe, weil diese Gesellschaften nicht darauf vorbereitet waren, mit diesen sozialen Medien so umzugehen, dass sie auch ausreichend Schutz bieten für das, was da angezettelt wurde.
Gut, das ist der Blick nachher. Aber Sie sagen, die Schule kann da wenig tun, aber es gibt auch viele Schulen, die sagen, ein klares Nein ist ja auch schon eine Menge. Ne? Also wenn ich in der Schule weiß, das ist verboten, ich stelle Regeln auf, Mobben ist schlecht und die Schule, also Sie haben ja auch solche Programme gemacht, Frau Katzer, wo es ganz deutlich ist, also Schulen, die sozusagen ein klares Nein äußern, die sagen, bei uns gibt es kein Mobbing.
Ja, aber das Wichtige ist eben, es kann nicht immer nur von oben kommen, sondern Kinder und Jugendliche müssen selber erkennen, dass wir das nicht wollen. Und das Verrückte ist ja, die meisten wollen ja nicht mobben. Die meisten wollen auch kein Opfer werden. Das heißt, wenn wir Kinder und Jugendliche viel stärker mit ins Boot nehmen, auch gerade um Präventionsprojekte für Schulen zu entwickeln, also nicht, dass wir denen immer was überstülpen und sagen, wir machen jetzt ein tolles Präventionsprojekt, das wir uns ausgedacht haben, sondern dass wir viel stärker Kinder und Jugendliche mit einbinden, die selber Dinge mit entwickeln, dann hat das an der Schule eine ganz andere Wirkung. Dann entwickelt sich auch eine ganz andere Dynamik und das ist einfach so wichtig. Wir Alten, wenn wir dann ankommen und sagen, das müssen wir machen, ist schwierig. Also dieser Peer-Gedanke, dass wir wirklich die Jugendlichen viel mehr einbinden, das macht unglaublich viel Sinn. Also wir sehen das an Schulen, die das machen und das funktioniert. Aber es ist natürlich viel Arbeit für alle, das ist klar.
Herr Schuppe, nochmal dazu?
Ja, jetzt kann ich Ihnen sehr gut folgen. Das, denke auch, das sind die Präventionsprogramme, die wir ja auch in anderen Bereichen schon haben, wie Faustlos, die Kinder wirklich darauf trainieren, sich selbst zu behaupten und auch natürlich Empathie zu entwickeln. Ich wollte damit eigentlich auch sagen, dass wir trotz aller digitalen Welt immer noch die reale Welt brauchen und die reale Welt in Schulen ist die überwiegende. Also wenn wir jetzt hier, und das ist vielleicht nochmal einen kleinen Bogen zu bekommen zur Schule, wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir jetzt diese mobilen Endgeräte oder überhaupt diese IT in die Schulen bringen, dann heißt das ja nicht, dass wir dort mit 60, 70, 80% der Zeit mit diesen digitalen Medien umgehen, sondern Schule besteht zu einem überwiegenden Teil aus Inhalten und auch aus Methoden, die wir auch schon von früher kennen, die auch nicht unbedingt schlecht sind.
Was halten Sie denn von den Schulen, die sagen, bei uns aus die Dinger, Klassenreisen aus die Dinger, erst zu Hause?
Klassenreisen aus die Dinger, das könnte ein Mittel sein. Es muss die ganze Schule dann dahinter stehen. Es reicht also nicht, wenn nur ein Kollege sagt, auf meiner nächsten Klassenfahrt das nicht zu. Dann gibt es natürlich auch einen gestörten Schulfrieden. Insgesamt brauchen wir innerhalb der Schulen natürlich wesentlich mehr Abstimmungsbedarf. Überhaupt, wenn wir mit neuen Medien, wenn wir mit den digitalen Medien umgehen, müssen die Kolleginnen und Kollegen sich einfach öfter zusammensetzen und müssen genau das beobachten, was da passiert, müssen dann eben an der richtigen Stelle Präventionsprogramme auflegen oder eben zum Beispiel solche Maßnahmen auch tragen, dass in einer ganzen Schule bei den Klassenfahrten solche Geräte nicht mitgenommen werden oder nur zu ganz bestimmten Zeiten ausgepackt werden und so weiter.
NDR Info, Sie hören Logo Wissenschaft aus Braunschweig, eine Kooperation von NDR Info und der Braunschweiger Zeitung. Frau Katzer, Sie plädieren in Ihrem Buch dafür, dass wir sozusagen eine neue Internetethik finden müssen. Wenn wir jetzt mal gucken, wir haben ja das Internet 10, 15 Jahre. Was würden Sie denn sagen, erstmal auf einer Zeitskala von 0 bis 10, wo sind wir in der digitalen Welt?
Also von 0 bis 10 würde ich sagen, wir sind ganz am Anfang. Ich würde sagen auf 1 oder 2. Denn ich meine, wenn wir uns vorstellen, das erste iPhone, wie viele Menschen von Ihnen haben hier eines? Das erste kam 2007 auf den Markt. Das heißt auf den Markt, das heißt aber noch nicht, dass es damals von Deutschen gekauft wurde. Das hat dann schon ein bisschen gedauert. Und wie hat sich diese Smartphone-Welt, die App-Welt entwickelt? In welcher rasenden Geschwindigkeit? Und das wird auch noch so weitergehen. Also es gibt ja mittlerweile auch Chips, die wir uns unter die Haut setzen können. Es wird auch mittlerweile schon ausprobiert, dass wir praktisch gar kein Smartphone mehr brauchen, sondern dass wir sozusagen unseren Unterarm dazu benutzen und dass unser Screen wird. Das heißt, es wird alles in unseren Körper integriert. Da ist die Frage, finden wir das gut? Wollen wir das? Oder können wir selber auch entscheiden, das möchten wir nicht. Aber ich denke, die Entwicklung, die wird noch so stark voranschreiten, denken Sie auch an künstliche Intelligenz, dass wir heute noch gar nicht wissen, wo wir sein werden. Denn vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, mich damit zu befassen, da hat an Facebook noch keiner gedacht. und ans Smartphone auch noch nicht.
Und was für Regeln brauchen wir, wenn wir sagen, wir brauchen Regeln? Was würden Sie sagen? Also wie wird sich das von selbst entwickeln oder brauchen wir irgendwann eine Internet- Ministerium.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Wie entwickeln sich Regeln? Ich meine, Regeln sind Teil einer Gesellschaft. Moral ist ein Teil einer Gesellschaft. Nur Regeln und Moral kann man natürlich auch nur einhalten, wenn es auch kontrolliert wird. So, das Netz ist aber kein Medium, das von außen kontrolliert werden kann, in dem Gesetze jetzt so gesehen wirken. Das Netz ist auch global, international. Das heißt, da müssen wir natürlich schauen, wen können wir denn jetzt hier als Instanz einsetzen? Und ich glaube, der beste Schritt ist, indem wir uns selbst nehmen, dass wir so menschliche Stoppschilder werden und selber auch sagen, wie wollen wir eigentlich das Netz haben? Denn wir konzentrieren uns ja immer auf die negative Seite. Aber ich glaube, das Positive überwiegt eigentlich auch im Netz, nur wir schauen nicht drauf. Und wir Menschen, wir sagen mal, reagieren auch nicht positiv. Wir könnten natürlich auch sagen, das, was Shitstorms ist, es gibt auch Smilestorms oder Candystorms. Nur die kennt kaum einer, tut auch keiner. Das heißt, ich glaube, wir brauchen einfach mehr digitale Zivilcourage, aufstehen im Netz und sagen, hey, ich möchte, dass Facebook so aussieht und nicht so, wie ihr das gestaltet. Ich glaube, eine andere Chance werden wir gar nicht haben.
Herr De Wild?
Ich finde wichtig, eben auch sich zu fragen, was kann das Netz alles nicht? Also wir sind in so einer Phase, Honeymoon-Phase, wo wir sehr euphorisch sind. Das bringt jede Revolution mit sich. Jetzt sitzen wir hier und gucken uns eben auch die negativen Seiten an. Aber ich stimme Ihnen völlig überein, wir sind ganz am Anfang. Aber ich finde auch, dass die Dynamik im Moment so extrem ist, dass wir an manchen Stellen auf die Bremse treten sollten, aus meiner Sicht. Und nicht aus Angst, was zu verpassen, aus Angst vor allen Dingen ökonomisch was zu verpassen, das ist nämlich die entscheidende Argumentation eigentlich, sollten wir nicht alles, was uns vorher lieb und teuer war, mal eben über Bord werfen. Denn wenn wir diesen Begriff Digital Natives mal ernst nehmen, ins Netz hineingeboren werden, dann muss man ganz klar sagen, das ist Quatsch. Wir Menschen werden in eine konkret reale Welt hineingeboren. Erst einmal, wir brauchen konkret reale Begegnungen, ohne dass sich ein Gerät dazwischen schiebt. Wir brauchen den Blick der Eltern, die Wärme der Eltern, den Halt und so weiter. Und wir brauchen das auch, wenn wir krank sind. Wir brauchen das, wenn wir sterben. Und das kann man nicht alles digitalisieren. Also es sei denn, ist es für uns in Ordnung, dass wir irgendwann ganz von Robotern bedient werden und großgezogen werden. Das wollen wir alle nicht, denke ich. Das heißt, die entscheidenden Dinge, wo sich Menschlichkeit beweist und die Fragen der Ethik auch berührt, die kann das Netz nicht ersetzen. Die kann das Netz im besten Fall assistieren, aber nicht ersetzen.
Aber die Frage und, ist doch, entwickelt sich
Stelle,
da ein Regelwerk selbst oder müssen wir das machen?
Ich glaube, wir brauchen eine Kultur, über die wir diskutieren, die wir gestalten, wo es nicht nur um Gesetze geht, sondern vor allen Dingen auch um Absprachen, wie Sie das sagten. Elternschaften, die sich zusammentun, Lehrerschaften, die sich zusammentun, Unternehmen, die eine Unternehmenskultur bilden. Es gibt die ersten Unternehmen, die sagen, wir lassen die Server, fahren die Server runter ab 8 Uhr, damit keiner mehr nach 8 Uhr zu Hause arbeitet. Also da entwickelt sich schon einiges. Ich empfinde die Diskussion auch als viel differenzierter als früher. Also früher waren wir 0, nichts, entweder auf der Negativ- oder Positivseite. Auch hier ist es relativ ausgewogen und das ist genau das, was wir tun, ein Stück weit Regeln und Absprachen miteinander aushandeln.
Herr Schuppe. Ja, als Stichwort Euphorie. Wenn ich mich so selbst betrachte, ich glaube nicht, dass ich euphorisch bin. In dieser Phase bin ich schon lange nicht mehr.
Was haben Sie denn in der euphorischen Phase im Internet gemacht?
In der euphorischen Phase? Hier sitzt jemand im Zuschauerraum, mit dem ich zusammen vor 30 Jahren eigentlich begonnen habe. Jemand aus der TU und der noch berichten konnte, wie die erste E-Mail im ARPANET den großen Teich durchquert hat. Er war selbst dabei. Das hat mich damals fasziniert.
Wer ist das denn?
Herr Wölbier.
Kommen Sie doch mal kurz und erzählen uns, wie das war mit der ersten E-Mail.
Also mittlerweile seit 35 Jahren ungefähr. Die ging wirklich über den Teich. Es wurde vom Rechenzentrum aus eine Mail geschickt an das Institut für Informatik. Und das Informatikinstitut hatte ein anderes Rechnernetz als das Rechenzentrum. Und deswegen musste die Mail erstmal nach der Pennsylvania University geschickt werden in den USA. Dort gab es ein Gateway, was in das andere Netz ging und dann kam es auf diesem Weg in das andere Netz zurück zum Institut für Informatik, also über den Teich hin und zurück, um jetzt hier 500 Meter zu überbrücken.
Ja, ganz vielen Dank für die Schilderung jetzt. Das war schon so ein bisschen industrielle Revolution, ne?
Ja,
wie das, die Eisenbahn dann
kam. Zum Stichwort Euphorie. Ja. Natürlich, er selbst war auch euphorisch. Ich war auch eine ganze Zeit euphorisch und dachte, welche Möglichkeiten haben wir dort? Und was Sie sagten, Herr De Wild, wir dachten ja alle, die Welt wird jetzt noch demokratischer. Vielleicht ist sie auch ein Stück demokratischer geworden, aber die hässliche Seite, die haben wir natürlich damals nicht erkennen können. Jetzt ist aber die Frage, welche Rolle habe ich denn jedenfalls hier als Lehrer? Wir sprachen über Regelwerk. Wir sprachen darüber, wie kommen die Absprachen zustande? Also was wir eigentlich brauchen, ist weniger die Technik in die Schulen, sondern wir brauchen eine Schulentwicklung von Grund auf. Und dazu gehören natürlich auch andere Strukturen in den Schulen. Das klingt vielleicht etwas revolutionär, mag ja sein, aber das bedeutet eigentlich, dass wir auf den bestehenden Schulstrukturen aufbauen müssen. Wir können jetzt nicht einfach eine neue Schule erfinden.
Was meinen Sie mit neuen Strukturen?
Neue Strukturen wären zum Beispiel, also auf jeden Fall mehr Gremienarbeit in den Schulen. Die gefürchtete Gremienarbeit unter den Kollegen und Kolleginnen sagen,
was jetzt müssen wir... Die sich Gedanken machen über Regeln, wie wir mit digitaler Welt umgehen.
Genau.
Also ein Überbau.
Also der Lehrer, der eben in den Klassenraum geht und die Tür hinter sich zumacht und sagt, jetzt mache ich das, was ich will, der wird wahrscheinlich irgendwann aussterben, hoffentlich. Sondern es muss eben einfach wesentlich mehr kooperative Möglichkeiten geben, wie Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. Das ist eigentlich unsere These. Und deswegen ist es ein Teil der Schulentwicklung und hat also mit der Technologie erstmal gar nichts zu tun.
Was wir auf jeden Fall auch brauchen, sind nicht nur die Gremien der Lehrer, sondern wir brauchen einfach auch jugendliche Beratungsteams. Also Gruppen, die sich an Schulen bilden, die genau für diese Thematik zuständig sind, die Peer-to-Peer-Ausbildung machen, die aber auch Peer-to-Parent-Ausbildung machen. Das heißt, wenn wir die Kluft zu den Eltern schlagen wollen, dann haben die Schulen oft ein Problem, weil die Eltern kommen nicht. Aber was wir sehen, wenn die Kinder selbst die Eltern einladen zu Infoabenden oder zu ganz tollen Veranstaltungen, die sie selber gestalten, dann finden die Eltern das ganz toll, weil sie ja meistens selber sehen möchten, was macht mein Kind auf der Bühne. Das heißt also, diese Jugendlichen viel stärker in der Schule einbinden, gerade auch in solchen Gremien, halte ich für existenziell in der Zukunft.
Aber Herr Schuppe, dann sagen Sie ja, also wir haben sozusagen erstmal die Technik, die Software haben wir, die müssen wir jetzt nachliefern, also den Gehirnschmalz. Also wir haben jetzt sozusagen die Möglichkeiten und jetzt müssen wir uns aber langsam mal Gedanken machen, wie wir das in Regelwerk bekommen.
Ja, die Technologie ist da und die kann auch angewendet werden. Und es gibt ja auch schon Schulen, die das ganz gut können. Das Problem ist natürlich dabei, dass wir so eine Technologie nicht einfach so einer Schule überstülpen können. Auch das muss von innen heraus kommen. Also innerhalb einer Schulentwicklung muss es eine Projektgruppe gehen, die dann mit den neuen Medien umgehen möchte und dann in den einzelnen Fachbereichen natürlich die Inhalte ändert und auch die Methoden und auch die Geräte. Also da gehört ganz, ganz viel dazu. Hinzu kommt noch der Schulträger, der für die Ausstattung der Schulen da ist. Das heißt, das ist kein Prozess, der mal von heute auf morgen passiert, auch nicht vom Januar bis Januar, sondern möglichst 2 oder 3 Jahre dauert, bevor so etwas passiert. Ich will aber damit sagen, dass wir, wenn wir diese Entwicklung im Auge behalten wollen, dann müssen wir den Schulen selbst Gelegenheit geben, sich dahin zu entwickeln. Wir haben in Niedersachsen eigenverantwortliche Schule und wir können einfach nicht erwarten, dass die Technologie ihnen übergestülpt wird. Und damit setze ich mich ganz klar ab gegen Technologieinitiativen, die es ja gibt, von irgendwelchen Herstellern, die also meinen, jetzt brauchen wir nur irgendwelche Geräte in die Schulen zu bringen und dann wird es laufen. Das wird überhaupt nicht laufen, denn davor sind ganz viele Prozesse nötig, die eben zu solchen Absprachen führen, auch zu einer neuen Unterrichtskultur, neuen Kultur führen. Und dann erst können wir tatsächlich mit diesen neuen Geräten im Unterricht arbeiten. Also ich sage nochmal Vorsicht vor der Kommerzialisierung des mobilen Lernens durch bestimmte Hersteller.
Herr de Wild, Sie nicken.
Ja, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu gut verstehen, glaube ich jetzt. Ja. Also ich glaube, ich würde mal festhalten wollen, es ist ganz wichtig aus meiner Sicht, dass alles, was technologisch machbar ist und was ökonomisch erfolgreich erscheint, nicht notwendigerweise sinnvoll ist. Und das sind im Moment die beiden entscheidenden Dynamiken in den Schulen, in den Elternhäusern, im Staatswesen. Also da, wo Erwachsene eigentlich eingreifen müssten. Und das Schlimmste, was wir irgendwo machen können, ist sagen, das kann man ja sowieso nicht regulieren, weil wir irgendwie die Globalisierung haben. Eltern sagen, meine Kinder gehen sowieso jede Sperre, legen die lahm und in der Schule können wir sowieso nicht kontrollieren, was da sonst noch irgendwie unter dem Tisch passiert. Das wäre ein Armutszeugnis und da müssen wir anfangen, Regeln einzuführen, uns Gedanken zu machen und die müssen auch nicht immer punktgenau sitzen. Wir kommen auch mit der Forschung überhaupt nicht hinterher, ja, sondern müssen anfangen, uns Gedanken zu machen und zu handeln und dann auch irgendwann zu sagen, okay, da waren wir vielleicht zu streng oder da waren wir zu lax, jetzt modifizieren wir das weiter. Nur nichts tun, das ist gefährlich.
Jetzt habe ich eine Frage von einem Zuhörer.
Ich würde gerne noch mal auf etwas hinweisen, was meiner Meinung nach zu kurz gekommen ist bisher. Stichwort Schule. Ich empfinde es als unglaublich gefährlich, wenn man in so einer Aufgeregtheit entweder dämonisiert oder aber euphorisiert. Also jetzt sind wir wollen jetzt alles ganz moderne junge Lehrer sein, gerade wenn wir schon ein bisschen älter sind. Und jetzt machen wir das natürlich auch alles, weil die Kids machen das ja schon in der Schule. Das ist unglaubwürdig. Die andere Seite, gucken Sie sich mal Deutschbücher an, die sind durchgängig geprägt davon, kritisch zu hinterfragen. Wir führen ein Medientagebuch. Was steckt dahinter? Du, ihr habt aber wieder viel zu viel Fernsehen geguckt. Handy, Ja, ist ja eigentlich ganz schön, aber was kann man alles Böses mit so einem Smartphone machen? Das heißt, die Kinder kriegen dann mitgeteilt, die Schule, personifiziert durch den Lehrer, die sind gegen das, was uns Spaß macht. Also beides sind, finde ich, Extremsituationen oder Extremhaltungen, die bei den Kindern vollkommen das Gegenteil erreichen von dem, was wir vielleicht wollen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte unsere Sendung jetzt abschließen mit Jürgen Schuppe. Wenn Sie das Schulleben heute mit Ihrer eigenen Schulzeit vergleichen, welche Vorteile hat die digitale Welt, finden Sie, gebracht, auch für die Schüler? Und auch wenn wir mal sehen, was sozusagen, ja, das Schule ja auch den Auftrag hat, in die Welt auch einzuführen, ins spätere Leben, in die Berufswelt vielleicht auch?
Die Schule ist auf jeden Fall bunter geworden. Der Unterricht kann jedenfalls viel interessanter sein. Die Medien, die benutzt werden, sind von anderer Qualität als damals. Eine Landkarte kann nett sein. Ich kann mich an meinen Geschichtsunterricht erinnern, wo ich dann vorne stand und irgendwie was über Papst Gregor den 7. erzählen sollte. Ich wusste es nicht. Vielleicht hätte ich ja tatsächlich Interesse gehabt, wenn ich ein elektronisches Medium gehabt hätte und mich vertieft hätte in das Thema, in das Geschichtsthema. Und heute bin ich sehr interessiert an Geschichte. Ich bin auch sehr interessiert an anderen Themen, die mir vorher in der Schule vergrault wurden. Eventuell haben wir die Chance, durch stärkere Individualisierung, bei aller Vorsicht mit diesem Begriff, der auch große Gefahren birgt, bei aller Individualisierung tatsächlich zu schaffen, dem Schüler mehr intrinsische Motivation zu entlocken. Ich glaube, das ist möglich. Das ist vielleicht ein entscheidender Unterschied zu früher.
Frau Katzer, Sie selber haben ja auch enorme Vorteile durch das Internet. Sie reisen viel, haben immer Ihr Laptop dabei, können Ihre Vorträge bearbeiten und so weiter und so fort. Was glauben Sie, könnten wir dieses Leben, das wir jetzt leben, auch dieses mobile Leben, dieses flexible Leben, ohne die digitale Welt überhaupt noch leben? Und ja, wo ist da der Segen auch für die Kinder, das zu erleben?
Also natürlich können wir ohne diese mobile Welt natürlich nicht mehr leben. Es ist ja auch ein Teil von uns, es ist Teil vom Beruf, es macht natürlich auch vieles für die Familie einfacher. Man kann besser schnell Kontakt aufnehmen, man weiß wo die Kinder sind und man kann Mama und Papa anrufen. Ich bin nur Forscherin, ich kann viel besser arbeiten mit meinen Kollegen weltweit. Wir können Studien machen, wir können Dinge viel schneller produzieren und Dinge machen. Das ist unglaublich wahnsinnig wichtig. Aber ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir die richtige Balance hier auch finden, dass wir auch mal selber uns in uns erkennen und anschauen, was brauche ich eigentlich, was ist nützlich und was ist vielleicht nicht nützlich und was ist vielleicht zu ökonomisch oder wo gibt es Dinge, auf die ich vielleicht verzichten kann. Wir müssen viel mehr, glaube ich, über uns, das hat der Herr eben auch schon so ein bisschen angesprochen, über uns selber, glaube ich, nachdenken und verstehen, was mache ich eigentlich im Netz? Was heißt es eigentlich, wenn ich bei Google etwas suche? Wird dadurch vielleicht meine Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt oder erweitert? Habe ich dann Kontrolle über Entscheidungen? Was passiert mit meiner Intuition? Gebe ich die vielleicht ab, weil ich einfach auf Tinder mein The Best Match, meine große Liebe suche und einfach nicht mehr auf Gestik, Mimik oder den Geruch eines Menschen achte, sondern weil ich nur noch alles im Netz versuche einzustellen und da meinen Idealpartner zu finden, den ich aber vielleicht nicht finde. Also ich glaube, dieser cyberpsychologische Gedanke, also mehr über uns selber zu erfahren und uns selber zu erkennen, das ist ganz, ganz wichtig. Und das sehe ich auch, dass Kinder und Jugendliche das wollen. Dass die verstehen wollen, warum kann ich süchtig werden? Die wollen nicht hören, du bist süchtig. Viele wollen aber verstehen, ja, wie kann ich denn da hinkommen? Warum gibt es sowas überhaupt? Was machen Menschen denn dann? Und ich glaube, das ist für die Zukunft unglaublich wichtig.
Herr Wild, abseits von den psychisch Kranken oder Suchtkranken, die Sie behandeln, wo sehen Sie den Segen?
Ich finde total spannend die Frage, warum schafft sich der Mensch eine Parallelwelt, die alles, was der Mensch an Medien geschafft hat, an Kunst und Kultur, an Gedanken und so weiter, beherbergt, wenn man so will. Also der Versuch, eigentlich in eine geistige Welt zu ziehen, ist das ja. Und das finde ich jetzt auch von einem philosophischen oder sogar vom theologischen Standpunkt aus sehr interessant, ne? Weil es geht ja darum, letztendlich in diesem Großprojekt Medialisation darum, ein Stück weit auch unsterblich zu werden, also diesen alten Menschheitstraum unsterblich zu werden in einer geistigen Welt, nämlich in der virtuellen Welt. Im besten Fall dann irgendwann als Robot oder als Software, als Hirn-Upload. Und diese ganzen Fragen finde ich total spannend. Und ich glaube, dass wir im Positiven jetzt auch, wenn wir die Medialisation so weit gehen, ein Stück weit nochmal einen anderen Blick auf den Menschen haben, was macht den Menschen aus, auch in seiner Körperlichkeit, was braucht der Mensch, und dann glaube ich auch, dass wir diese Balance hinkriegen zwischen der geistigen und der realen Welt, die es ja schon immer gab, weil der Mensch immer ein Stück weit in einer virtuellen Welt gelebt hat.
Ja, soweit Logo, Wissenschaft aus Braunschweig, in Kooperation mit der Braunschweiger Zeitung und dem Haus der Wissenschaft, wo wir heute auch zu Gast sind. Mit dabei Roberte Wild, er ist Arzt und Psychiater an der Uniklinik Bochum. Jürgen Schuppe, er ist medienpädagogischer Berater des Landes Niedersachsen. Und Katharina Katzer, sie ist Volkswirtschaftlerin und Sozialpsychologin. Mein Name ist Verena Gonsch und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.